Doppelganger.
Now, what I'm going to tell you is bizarre, weird. It's the only theory that fits the facts. I propose a complete duplication of matter. A situation where every single atom, every molecule here, is duplicated here, except that it's in reverse. Now, when I left Earth to travel to the new planet, another man left the new planet at precisely the same time to travel to Earth. Another Colonel Ross. The man you know as Colonel Ross is on the other planet, standing in an identical, except reversed, room, talking to an identical Jason Webb, who's sitting in an identical chair, rubbing his hands together at this exact moment.
Doppelganger.
I propose it.
Doppelgangers.
I propose it.
Doppelgangers.
I propose a complete duplication of matter.
For every person on one planet, there is a double on the other.
Sie haben mir versprochen, eine Geschichte zu erzählen, Herr Hörspielautor. Ich bitte Sie darum, ich verfüge über viele Stimmen und ich darf sagen, dass es gute Stimmen sind. Ich habe Ihnen versprochen, eine Geschichte zu erzählen, Herr Hörspielregisseur. Es ist eine dunkle Geschichte, die mir auf dem Herzen liegt. Und eine seltsame, doch muss ich gestehen, dass ich nicht viel mehr von ihr weiß. Nicht viel mehr als das Motiv, es macht dies aber nichts. Seine Handlung stellt sich immer zur rechten Zeit ein. Ich bin verpflichtet, den Hörern ein geordnetes Spiel zu bieten. Und eine verworrene Handlung wäre mir peinlich. Ich bitte Sie, dies zu bedenken. Dum didati dum! Soweit es mir möglich ist, werde ich daran denken. Dum didam, ich bitte Sie darum, didi. Ich denke mir einen Mann.
Sein Name?
Ich kenne ihn nicht, denn sein Name ist gleichgültig. Er ist ein Mensch, wie jeder von uns.
Sein Beruf und seine Stellung unter den Menschen?
Auch dies ist völlig unwichtig.
Dumm, rauch, rauch, dumm, 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 dumm. Darf ich wenigstens das Land wissen, in welchem er lebt?
Nebensächlich.
Irgendwo muss ich dieser Mensch doch leben.
Nun gut. Denken wir an seine weite Hügellandschaft, sich irgendwo in trostlose Gebirge verlieren und dämmerhafte Seen, eine verlorene Großstadt vielleicht und anderswo Tannenwälder und eine unermessliche Ebene, alles nun überglänzt von einem halbierten Mond zwischen jagenden Wolken.
Wie im Traum oder so.
Wie im Traum. Dann ein Zimmer, in welchem der Mann schläft.
Bitte?
Es ist nur dreierlei bedeutend. Die Nacht um ihn, die Einsamkeit seiner Seele. Und der Abgrund des Schlafes, in den er versunken.
Sie schweigen?
Es fällt mir schwer, diese Geschichte zu erzählen, aus Furcht nicht verstanden zu werden. Und es ist wichtig, dass ich verstanden werde.
Sie werden fragen, wenn ich sie nicht verstehe.
Fragen Sie und Sie werden mir helfen.
Sie werden beruhigt sein.
Vor ihm, dem Schlafenden, zwischen dem Licht und dem Bett, sitzt sein Doppelgänger, der ihn betrachtet als dunkler Schatten vor der schwach brennenden Lampe.
Sein Doppelgänger?
Sie scheinen dieses Motiv nicht zu lieben.
Es ist ungewöhnlich und ich liebe es nicht, weil es oft im billigen Spuk missbraucht worden ist.
Es würde mir großes Unrecht geschehen, wenn meine Geschichte so aufgefasst würde. Ich weiß von der Ehrfurcht, mit der ein solches Motiv behandelt sein will.
Dies wäre der Ausgangspunkt der Handlung.
Sind Sie damit einverstanden?
Sie wissen, dass ich mein Unbehagen geäußert habe. Und ich bitte Sie, die Erzählung fortzusetzen. Ich brauche eine ruhige Männerstimme, in der mir eine gewisse Furcht zu hören vermeinen. Ich kann Ihnen dienen. Der Doppelgänger sollte eine tiefere Stimme haben, bestimmt und groß.
NDR Kultur. Zum Nachhören.
Ulrich Nöten liest Anna Karenina von Lew Tolstoi, heute die 22. von 81 Folgen. Nachdem die Situation zwischen Anna Karenina und ihrem Mann eskaliert ist, wendet sich die Erzählung wieder einer anderen Protagonistin zu, Kitty Dscherbazkaja. Die junge Frau hatte zwei Männer geliebt, ihren Jugendfreund Konstantin Lewin und den Grafen Wronski. Nachdem dieser aber wegen seiner Liebe zu Anna Karenina das Interesse an ihr verloren hat, erkrankt Kitty aus Liebeskummer schwer, so dass ihre Familie beschließt, mit ihr ins Ausland zu fahren, um das Ausbrechen einer Tuberkulose zu verhindern. Gemeinsam sind sie nach Bad Soden in Deutschland gereist, wo sich Tolstoi einst selbst behandeln ließ. Hier macht Kitty eine Bekanntschaft, die ihr hilft, über ihren Schmerz hinwegzukommen. Es liest Ulrich Nöten.
30. Wie an allen Orten, wo Menschen zusammentreffen, so vollzog sich auch an dem kleinen deutschen Badeort, dem Reiseziel der Dscherbazkis, sozusagen die übliche Kristallisation der Gesellschaft, die jedem Einzelnen seinen festen und unabänderlichen Platz zuweist. Wie ein Wasserteilchen in der Kälte fest und unabänderlich die bekannte Form eines Schneekristalls annimmt, genauso wurde jeder neue Gast, der am Badeort eintraf, gleich auf den ihm zukommenden Platz festgelegt. Fürst Dscherbazki samt Gemahlin und Tochter waren sowohl aufgrund der Wohnung, die sie mieteten, aufgrund ihres Namens, wie auch aufgrund der Bekannten, die sie vorfanden, gleich auf ihrem festen und ihnen vorbestimmten Platz kristallisiert worden. An dem Badeort weilte in diesem Jahr eine echte deutsche Fürstin. Und infolgedessen vollzog sich die Kristallisation der Gesellschaft noch ungestümer. Fürstin Dscherbazkaja wollte der Prinzessin unbedingt ihre Tochter vorstellen. Und schon am zweiten Tag vollzog sie dieses Ritual. Kitty machte einen tiefen und anmutigen Knicks in ihrem aus Paris georderten, sehr schlichten, also sehr schmucken Sommerkleid. Die Prinzessin sagte: »Ich hoffe, dass die Rosen bald auf dieses hübsche Gesichtchen zurückkehren werden.« Und damit waren für die Dscherbazkis unabänderlich die Lebenswege festgelegt, von denen sich nicht mehr abweichen ließ. Sie machten die Bekanntschaft mit der Familie einer englischen Lady, mit einer deutschen Gräfin, mit ihrem im letzten Krieg verwundeten Sohn, mit einem schwedischen Gelehrten sowie mit Monsieur Canu und seiner Schwester. Am häufigsten verkehrten die Dscherbazkis jedoch, so hatte es sich ergeben, mit einer Moskauer Dame, Maria Jewgenjewna Rtischewa, mit Tochter, die Kitty unangenehm war, da sie genauso wie sie aus Liebe erkrankt war, und mit einem Moskauer Obersten, den Kitty seit ihrer Kindheit in Uniform und Epauletten gesehen und gekannt hatte und der hier mit seinen kleinen Äuglein, dem offenen Hals und der bunten Krawatte ungewöhnlich lächerlich war und ermüdend, dieweil man ihn nie los wurde. Als nun alles so eindeutig festgelegt war, wurde es Kitty sehr langweilig. Umso mehr, als der Fürst nach Karlsbad weiterreiste und sie mit der Mutter allein blieb. Sie interessierte sich nicht für die Menschen, die sie kannte, da sie fühlte, dass von ihnen nichts Neues käme. Ihr größtes Herzensinteresse galt an dem Badeort jetzt den Beobachtungen und Mutmaßungen über Menschen, die sie nicht kannte. Ihrem Charakter nach sah Kitty in Menschen stets das Allerbeste, vor allem in denen, die sie nicht kannte. Und während sie jetzt mutmaßte, wer was sei, was für Beziehungen zwischen ihnen bestünden und was für Menschen es wären, stellte sie sich die erstaunlichsten und schönsten Charaktere vor und fand sie in ihren Beobachtungen bestätigt. Unter diesen Menschen beschäftigte sie besonders ein russisches junges Mädchen, das mit einer kranken russischen Dame zur Kur angereist war, einer Madame Stahl, wie alle sie nannten. Madame Stahl gehörte zur Crème der Gesellschaft, war aber so krank, dass sie nicht gehen konnte. Und nur an seltenen guten Tagen erschien sie im Rollstuhl bei den Brunnen. Aber weniger ihrer Krankheit halber als vielmehr aus Stolz, wie die Fürstin erklärte, war Madame Stahl mit niemandem von den Russen bekannt. Das russische Mädchen kümmerte sich um Madame Stahl. Außerdem hatte es sich, wie Kitty bemerkte, mit allen Schwerkranken angefreundet, von denen es an dem Badeort sehr viele gab, und kümmerte sich um sie auf die natürlichste Weise. Dieses russische Mädchen war, Kittys Beobachtungen nach, keine Verwandte der Madame Stahl. Zugleich war es auch keine gedungene Helferin. Madame Stahl nannte sie Warenka. Die anderen nannten sie Mademoiselle Warenka. Und nicht nur, dass Kitty interessiert die Beziehungen dieses Mädchens zu Frau Stahl und zu anderen, ihr unbekannten Personen beobachtete, sie empfand auch, wie das häufig vorkommt, eine unerklärliche Sympathie für diese Mademoiselle Warenka und spürte, wenn beider Blicke sich kreuzten, dass auch sie gefiel. Diese Mademoiselle Warenka war nicht gerade über die erste Jugend hinaus, sondern gleichsam ein Geschöpf ohne Jugend. Man konnte sie auf 19 oder auf 30 schätzen. Studierte man ihre Gesichtszüge, war sie trotz der kränklichen Gesichtsfarbe eher schön als hässlich. Sie hätte auch eine gute Figur gehabt, wäre ihr Körper nicht zu hager gewesen und der Kopf für ihren mittleren Wuchs unverhältnismäßig groß. Doch dürfte sie für Männer nicht anziehend gewesen sein. Sie glich einer wunderschönen Blume, zwar noch mit allen Blütenblättern, doch schon verblüht und ohne Duft. Außerdem konnte sie auch deshalb für Männer nicht anziehend sein, weil es ihr an dem mangelte, was Kitty im Übermaß hatte, an verhaltenem Lebensfeuer und Bewusstsein der eigenen Anziehungskraft. Sie schien immer mit etwas beschäftigt, das unanzweifelbar war, und schien sich darum für nichts anderes interessieren zu können. Dieser Gegensatz zu Kitty machte sie für diese besonders anziehend. Kitty fühlte, dass sie in ihr, ihre Lebensweise, ein Vorbild fände für das, wonach sie nun sehnlichst suchte, Lebensinteressen und Lebenswerte jenseits der für Kitty abstoßenden gesellschaftlichen Beziehungen eines jungen Mädchens zu Männern, was ihr jetzt als schändliche Vorführung einer Ware erschien, die auf Käufer wartet. Je länger Kitty ihre unbekannte Freundin beobachtete, desto mehr kam sie zur Überzeugung, dass dieses Mädchen tatsächlich das vollkommene Geschöpf war, für das sie es hielt, und desto mehr wünschte sie es kennenzulernen. Beide Mädchen begegneten sich jeden Tag mehrfach, und bei jeder Begegnung sagten Kittys Augen, »Wer sind Sie, was tun Sie? Es stimmt doch, dass Sie das reizende Geschöpf sind, als dass ich Sie mir vorstelle.« »Glauben Sie jedoch um Gottes Willen nicht«, fügte ihr Blick hinzu, »ich erlaubte mir, Ihnen meine Bekanntschaft aufzudrängen. Ich freue mich einfach an Ihnen und mag Sie gern.« »Ich mag Sie auch gern. Und Sie sind sehr, sehr nett.« »Ich würde Sie noch lieber mögen, wenn ich Zeit hätte«, erwiderte der Blick des unbekannten Mädchens. Tatsächlich sah Kitty, dass sie immer beschäftigt war. Entweder sie führte die Kinder einer russischen Familie von den Brunnen nach Hause, brachte einer Kranken ein Plaid und hüllte sie ein, oder sie suchte einen gereizten Kranken abzulenken oder wählte und kaufte für jemanden Gebäck zum Kaffee. Bald nach der Ankunft der Scherbatskis erschienen zur morgendlichen Trinkkur noch zwei Personen, die allgemeine und wenig freundliche Beachtung fanden. Es waren dies ein äußerst hochgewachsener, leicht gebeugter Mann mit riesigen Händen, einem alten für seinen Wuchs zu kurzen Mantel und mit naiven und zugleich schrecklichen schwarzen Augen. Dazu eine pockennarbige, hübsch aussehende Frau, die sehr schlecht und geschmacklos gekleidet war. Kaum hatte Kitty diese Personen als Russen erkannt, begann sie in ihrer Fantasie ihnen eine wunderschöne und rührende Liebesgeschichte anzudichten. Die Fürstin erfuhr jedoch aus der Kurliste, dass es sich um Nikolai Lewin und Maria Nikolajewna handelte. Und sie erklärte Kitty, was für ein übler Mensch dieser Lewin sei, worauf alle Illusionen über diese beiden Personen verflogen. Der Grund war weniger, was die Mutter ihr gesagt hatte, eher, weil es Konstantins Bruder war, erschienen diese Personen Kitty auf einmal in höchstem Maße unangenehm. Dieser Lewin rief durch seine Gewohnheit, mit dem Kopf zu rucken, nun ein unüberwindliches Gefühl der Abneigung in Kitty hervor. Sie meinte, in seinen großen, schrecklichen Augen, die sie hartnäckig verfolgten, komme Hass und Spott zum Ausdruck, und sie suchte die Begegnung mit ihm zu vermeiden. 31. Das Wetter war trüb, es regnete den ganzen Morgen, und die Kurgäste drängten sich mit Schirmen in der Galerie. Kitty wandelte mit ihrer Mutter und dem Moskauer Obersten, der in seinem europäischen, in Frankfurt fertig gekauften Gehrock fröhlich paradierte. Sie wandelten auf der einen Seite der Galerie und versuchten, Levin auszuweichen, der auf der anderen Seite wandelte. Warenka in ihrem dunklen Kleid und dem schwarzen Hut mit herabgebogener Krempe wandelte mit einer blinden Französin über die ganze Länge der Galerie. Und jedes Mal, wenn sie und Kitty einander begegneten, warfen sie sich freundschaftliche Blicke zu. »Mama, darf ich Sie ansprechen?« fragte Kitty. Sie hatte ihre unbekannte Freundin beobachtet und bemerkt, dass diese zur Quelle ging und sie sich dort begegnen könnten. »Ja, wenn du das so sehr möchtest, erkundige ich mich erst nach ihr und gehe dann selbst zu ihr hin«, antwortete die Mutter. »Was findest du nur Besonderes an ihr? Eine Gesellschafterin, nehme ich an. Wenn du möchtest, schließe ich Bekanntschaft mit Madame Stahl. Ich kannte ihre Belle Sœur«, fügte die Fürstin hinzu und reckte stolz den Kopf. Kitty wusste, dass die Fürstin gekränkt war, weil Frau Stahl anscheinend der Bekanntschaft mit ihr auswich. Darum drängte Kitty nicht. »Bewundernswert, wie nett sie ist«, sagte sie und schaute zu, wie Warenka gerade der Französin das Glas reichte. »Schauen Sie nur, wie schlicht. Wie nett.« »Zu kurios, deine Schwärmereien«, sagte die Fürstin, »doch gehen wir besser zurück«, fuhr sie fort, denn sie sah Levin mit seiner Dame entgegenkommen und mit einem deutschen Arzt, auf den er laut und ärgerlich einredete. Sie kehrten um, wollten zurückgehen. Da hörten sie nicht mehr lautes Reden, sondern Geschrei. Levin war stehen geblieben und schrie. Der Arzt ereiferte sich ebenfalls. Um die beiden sammelte sich eine Menschenmenge. Die Fürstin und Kitty entfernten sich eilends, während der Oberst sich zu der Menge gesellte, um zu erfahren, was los war. Nach ein paar Minuten holte der Oberst sie ein. »Was ist denn gewesen?« fragte die Fürstin. »Schimpf und Schande«, antwortete der Oberst. »Wenn ich eines fürchte, dann im Ausland Russen zu begegnen. Dieser hochgewachsene Herr zankte sich mit dem Doktor, sagte ihm Frechheiten, weil er ihn nicht richtig behandle, und holte mit dem Stock aus. Eine Schande.« »Ach, wie unangenehm«, meinte die Fürstin. »Und wie ist es ausgegangen?« »Zum Glück mischte sich dieser, die mit dem Pilzhut, ein. Eine Russin, so scheint es.« »Mademoiselle Warenka?« fragte Kitty freudig. »Ja, ja. Sie hatte als erste die Geistesgegenwart, den Herrn beim Arm zu fassen und wegzuführen.« »Sehen Sie, Mama«, sagte Kitty zur Mutter, »und Sie wundern sich, dass ich entzückt bin von ihr.« Ab dem nächsten Tag bemerkte Kitty, wenn sie bei der Trinkkur ihre unbekannte Freundin beobachtete, dass Mademoiselle Warenka auch zu Levin und dieser Frau schon dasselbe Verhältnis hatte wie zu ihren anderen Protégés. Sie ging zu ihnen, unterhielt sich mit ihnen und diente der Frau, die keine einzige Fremdsprache konnte, als Dolmetscherin. Kitty bestürmte ihre Mutter nun noch mehr, sie solle ihr erlauben, Warenkas Bekanntschaft zu machen. Und so unangenehm es der Fürstin auch war, gleichsam den ersten Schritt zu tun zur Bekanntschaft mit Frau Stahl, die sich irgendwelchen Dünkel herausnahm, zog sie doch Erkundigungen über Warenka ein. Und als sie Einzelheiten erfahren hatte, die den Schluss zuließen, dass nichts Schlechtes an dieser Bekanntschaft war, wenn auch nicht viel Gutes, ging sie selbst auf Warenka zu und machte ihre Bekanntschaft. Sie passte die Zeit ab, da ihre Tochter bei der Heilquelle war, und wie Warenka vor einem Bäcker stehen blieb, ging die Fürstin zu ihr. »Gestatten Sie, Ihre Bekanntschaft zu machen?« sagte sie mit ihrem würdevollen Lächeln. »Meine Tochter ist in Sie verliebt«, sagte sie. »Sie kennen mich vielleicht nicht, ich. Von mir kann ich das noch viel mehr sagen, Fürstin«, erwiderte Warenka rasch. »Was haben Sie gestern doch an unserem kläglichen Landsmann ein gutes Werk getan?« sagte die Fürstin. Warenka errötete. »Ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich habe gar nichts getan«, sagte sie. »Wie? Sie haben diesen Levin vor Unannehmlichkeiten bewahrt?« »Ja, sa Compagne rief mich und ich suchte ihn zu beruhigen. Er ist sehr krank und war mit dem Arzt unzufrieden. Doch bin ich es gewohnt, solche Kranke zu pflegen.« »Ja, ich habe gehört, Sie lebten in Montan mit Ihrer Tante, glaube ich, Madame Stahl. Ich kannte deren Belle Sœur.« »Nein, sie ist nicht meine Tante. Ich nenne sie Maman, aber ich bin nicht mit ihr verwandt. Sie hat mich erzogen«, antwortete Warenka wieder errötend. Das war so schlicht gesagt, so nett war ihr aufrichtiger und offener Gesichtsausdruck, dass die Fürstin begriff, weshalb ihre Kitty diese Warenka liebgewonnen hatte. »Und was ist nun mit diesem Levin?« fragte sie. »Er reist ab«, antwortete Warenka. In dem Augenblick kam, strahlend vor Freude, dass ihre Mutter ihre unbekannte Freundin kennengelernt hatte, Kitty von der Heilquelle. Siehst du, Kitty, dein heftiger Wunsch nach Bekanntschaft mit Mademoiselle Varenka, half Varenka lächelnd aus, so nennen mich alle. Kitty wurde rot vor Freude und drückte schweigend und lange die Hand ihrer neuen Freundin, deren Hand jedoch unbeweglich blieb,